den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Dass das Jahr 24 vor 100 Jahren eines des Aufbruchs war, das Jahr nach der Krise, hat vor wenigen Tagen bereits ein Kommentar über die stabile Mark aus ökonomischer Sicht zum Ausdruck gebracht. Dass man diesen kaum erhofften positiven Umschwung auch auf gleichsam massenpsychologischer und stadtsoziologischer Ebene nachvollziehen konnte, behauptet ein Artikel, den wir im Hamburger Fremdenblatt vom 29. November 1924 fanden und der uns mal wieder an den Entstehungsort unseres Podcasts nach Berlin entführt. Bis auf Weiteres ist es leider der letzte Text aus dem liberalen Fremdenblatt, dessen Archivierung ab Dezember 1924 eine mehr als einjährige Lücke aufweist. Darauf, dass die Zeitung über so lange Zeit nicht erschienen ist, vielleicht weil die Redaktion vom erwachenden Berlin so begeistert war, dass man dort einen längeren kollektiven Urlaub verbracht hätte, haben wir bislang keinen Hinweis gefunden. Es liest Frank Riede.
Das erwachende Berlin. Man soll von Zeit zu Zeit verreisen. Erstens überhaupt, weil Gewohnheiten zwar sehr schön sind, aber sich nicht zu Dauereinrichtungen auswachsen dürfen. Und zweitens, damit man seine tägliche Umgebung wieder richtig sehen lernt. Was man immer sieht, sieht man nämlich nicht mehr. Es sei denn, dass man sich gelegentlich auf den Kopf stellt oder wie die Kinder die Welt zwischen den Beinen hindurch betrachtet. Das hat seinen guten Sinn. Die Netzhaut wird einmal andersherum beansprucht. Was sonst den Himmel spiegelt, muss die Erde spiegeln und umgekehrt. Und dafür zeigen beide Retina-Hälften sich dankbar, indem sie die Welt in viel schönerer, frischerer Farbigkeit erscheinen lassen. Also, wie gesagt, man soll von Zeit zu Zeit verreisen. Sowohl seinet wie der Umwelt wegen. Die Berliner aber sollten es augenblicklich ganz besonders ihrer Umwelt wegen tun, nämlich um dieser guten Stadt Berlin willen. Damit sie bei der Rückkehr einmal anschaulich erleben, wie sehr dieses Gebilde sich in den letzten Monaten in aller Stille verändert hat. Wissen Sie schon, wie Berlin zu Beginn dieses Jahres war? Es war nicht schön. Eine traurige, tote, schlaffe, in sich zusammengesunkene Stadt. Eine Siedlung, die wie ein Luftballon wirkte, den das Gas mindestens zur Hälfte entwichen ist. Von den Verkehrsmitteln waren kümmerliche Reste geblieben, das Übrige hatte die Inflation aufgefressen und mit der Kraft der Menschen war es ebenso. Müde und traurig schlich alle halbe Stunde ein einsamer Wagen der elektrischen, eine kümmerlich von drei lahmen Gasflammen verdunkelte Straße entlang. Müde und traurig tröpfelten die Menschen über Straßen und Plätze, auf denen einst doch wenigstens die Anfänge eines Verkehrs im großen Stil sich gezeigt hatten, grau, verfallen mit großen Flecken abgebröckelten Putzes, herabgefallenen Gesimsen, standen die Häuser da, als ob Berlin den Ehrgeiz hätte, die malerischen Reize von Paris anzunehmen, das bereits im Frieden diesen gemütlichen Verfallszustand zeigte. Und man selbst? Stand wie unter einem Druck oder, noch besser, lebte wie unter einem plötzlich fortgenommenen Druck, der einem bis dahin noch mühsam Form gegeben hatte. Grau, trübe, langweilig, scheußlich war das Leben. Und wir alle waren ebenfalls grau, trübe und langweilig, wahrscheinlich sogar auch scheußlich. Das ging so bis in den Sommer hinein. Und dann scheint auf einmal etwas anders geworden zu sein, scheint irgendwo in diesem wunderlichen Organismus dieser Stadt eine Feder langsam wieder Spannung bekommen zu haben. Und langsam, unmerklich, beginnt das Leder wieder zu kreisen, beginnt der alte Schwung, noch ungelenk, halb erstarrt von der langen Ruhe, mit mächtigem, großen Ausladen von Neuem. Wenn man immer in dieser Stadt sitzt, kann es einem begegnen, dass man diesen Wandel gar nicht bemerkt, dass man immer noch die alte, traurige Stadt zu sehen glaubt und nicht die neue oder wenigstens die neu werdende, die erwachende. Fährt man aber einmal, und sei es auch nur für Tage, irgendwo anders hin, sieht man einmal andere Straßen und Plätze und Häuser und Menschen, so stellt man heimkehrend mit Erstaunen fest, dass diese gewohnte Welt der täglichen Wege inzwischen ein anderes Gesicht bekommen hat. Oder besser, man sieht jetzt auf einmal dieses andere Gesicht, das man bisher nicht wahrnehmen konnte, weil man jetzt die täglichen Veränderungen, die sonst unbemerkt blieben, in der Summierung der Tage der Abwesenheit nicht mehr übersehen kann. Dazu kommt ein zweites. Man kommt in eine andere Stadt, die man lange nicht sah, und erlebt dort 100 Veränderungen, sieht Neuerungen, die es früher nicht gab, und stellt plötzlich mit halbem Erstaunen fest, jawohl, das alles hat sich bei uns in Berlin ja auch in diesen Monaten geändert. Man sieht, auch dort wird Verkehr geregelt, auch dort sind Häuser im Entstehen, werden alte neu hergerichtet, überall Automobile und vor allem überall Menschen, die etwas wollen, etwas tun, die am Werk sind, schaffen und arbeiten wollen. Man spürt auf einmal all die behinderte, gefesselte, nach Auswirkungsmöglichkeiten suchende Energie des Landes, das seine Kraft ausleben, nutzbringend verwenden will. Und sieht, heimkehrend wie Berlin in dieser Beziehung, nach wie vor das alte Herz des Landes ist, die Kraftzentrale, in der das Leben langsam stärker und stärker wieder zu hämmern beginnt. Es ist im Einzelnen sehr schwer zu sagen, an welchen Anzeichen man dieses Erwachen festzustellen vermag. Es sind nicht eigentlich greifbare Einzelheiten, an denen man es nachweisen kann. Es ist wie etwas Atmosphärisches, wie eine neue Spannung in und über dem Ganzen, die jeden ergreift, der in den Bereich ihres Kraftfeldes gerät. Man fühlt es, wenn man durch die Straßen wandert, wenn man oben auf dem Autobus über die winterlich sonnigen Plätze fährt, man spürt es an dem veränderten Rhythmus der Menschen, mit dem sie durch die Straßen gehen. Es ist nicht mehr das müde, missmutige Schleichen, dieses Gehen mit hängenden Armen und hängenden Mundwinkeln, das bis in dieses Jahr hinein fast das Charakteristikum von Berlin war. Vielleicht ist das sogar etwas sehr Wesentliches, dass diese Missvergnügtheit geschwunden oder zumindest im Schwinden ist. Denn sie war es zum großen Teil, die unsere Haltung mitbestimmte, weil man sich immer mühsam gegen die Infektion durch diese Stimmung zur Wehr setzen musste. Man wollte nicht ebenso werden, wollte den Kopf oben behalten und musste infolgedessen ein gut Teil seiner Energie gegen die Ansteckungsgefahr einsetzen. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Es ist wieder ein großer, überpersönlicher Strom im Entstehen, der uns alle trägt und wollend oder nicht dem gesteigerten Lebensrhythmus des Ganzen einfügt. Man spürt es, wenn man einmal durch eine große Verkehrsstraße geht, wie das Leben rascher und straffer wieder dahinzieht. Man spürt es, wenn man durch die Arbeiterviertel des Nordens und des Ostens wandert. Und man merkt es vielleicht am deutlichsten, wenn man einmal durch eine Anzahl von Geschäften wandert. Es ist noch Zwischenzeit zwischen Herbst und Winter und zwischen den beiden Einkaufszeiten zu Beginn des Herbstes und zu Weihnachten. Aber man spürt schon ganz deutlich auch hier das stärkere Anziehen, den stärkeren Verkehr. Die Lethargie ist auch hier im Schwinden. Es ist, als ob sich wieder ein bisschen von dem alten Kraftbewusstsein regt und von dem alten Vertrauen, das einen auch einmal etwas mehr Geld ausgeben lässt, als man eigentlich vorhatte, weil man sich zutraut, rechtzeitig Neues zu erwerben. Und die Geschäfte bekommen infolgedessen auch neues Vertrauen und zeigen in den Auslagen und Schaufenstern allerhand Herrlichkeiten, die wieder auf das Selbstvertrauen der eventuellen Käufer spekulieren. Also dass auch hier die schärfere, lebendigere Spannung im Spiel der Kräfte und Gegenkräfte deutlich sichtbar oder wenigstens fühlbar wird. Man verstehe dieses nicht falsch. Ich will hier nicht behaupten, dass Berlin jetzt wieder sein altes Gesicht bekommen habe, wieder die herrliche, überhebliche Stadt wie früher geworden sei. Ach nein, noch lange nicht. Berlin ist, wie alle Städte des Reichs, ein Spiegel des Ganzen geworden, ein mühsam in Gang gehaltener Komplex, überfüllt durch die eingeengten Grenzen, durch die Unmöglichkeit eines vernünftigen Wachstums. Die Fülle der Menschen auf seinen Straßen ist nicht Folge gesunder Bevölkerungszunahme, sondern Konsequenz des Zusammengedrängtwerdens durch äußeren Druck, der die Häuser nach oben treibt und die Menschen zu Massen zusammendrängt. Von dem, was Berlin war oder was es hätte werden können, sind wir weit, weit entfernt. Und wenn wir heute einen Tag im Vorkriegs-Berlin verbringen könnten, würden wir wahrscheinlich selbst mit Erstaunen feststellen, wie heruntergekommen wir sind. Es ist nur dies. Man spürt, wie sich die Kräfte, die uns geblieben sind, wieder sammeln. Man fühlt, wie die Stadt beginnt, sich den Schlaf aus den Augen zu reiben, nach langen grauen Jahren langsam zu erwachen. Und das ist für uns so überraschend und so viel, dass wir es wenigstens einmal feststellen wollen.
Die Dynamik nimmt zu, es brummt, es pulsiert, es brodelt. Wir sind schon in den goldenen Podcast-20ern, zusammen mit der Akademie der Wissenschaften Hamburg, der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, der Zeitstiftung Bucerius, der Hapag-Lloyd-Stiftung und der Bibliothek Karl von Ossietzky machen wir ordentlich was los. Auch morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.